Wir können nicht einfach mit einer Gebärde kommen, sondern es braucht dann auch immer eine Aktivität dazu. Und dadurch, dass sie nicht hört und sieht, ist sie auch darauf angewiesen, dass sie mich berühren kann, dass sie mich holen kann für eine Kommunikation.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Wir erfahren die Welt mit Hören, mit Sehen. Wir begreifen die Welt mit Hören und Sehen, was, wenn das nicht möglich ist. Was, wenn ich taub, wenn ich blind, wenn ich taubblind bin. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Und herzlich willkommen Monika, Sarah Kiener und Christina Köhner. Jetzt sind wir ja da zum Thema, was ist, wenn ich eine Behinderung, eine Beeinträchtigung habe, wo genau das Hören, Sprechen, Sehen nicht möglich ist. Ihr arbeitet in der Institution Tanne, wo hochspezialisiert ist für die Menschen. Und Monika ist jemand, wo von Geburt aus taub, blind ist. Ist das richtig, Sarah?
Genau. Monika ist eine Frau, eine junge Frau, 34 und ist mit einer angeborenen Hörsehbehinderung auf die Welt gekommen. Genau.
Sie sitzt jetzt da mit uns am Tisch, Podcast, ja, wo das Medium Sprechen ist, jetzt nicht zu sehen. Sie hört mich nicht, sie sieht mich nicht, ihr übersetzt.
Genau.
Das, was wir jetzt im Podcast miteinander besprechen und anschauen.
Genau. Darum habe ich meine Teamkollegin Christina Köhner mitgenommen, weil ich könnte nicht da reden und mit der Monika kommunizieren. Es läuft alles taktil. Wir tun taktil Gebärden mit der Monika und Übersetzungshilfe leisten so.
Das heisst, wenn ich jetzt etwas frage und Monika etwas frage, übersetzt ihr das?
Genau.
Jetzt sehe ich, ihr könnt ja nicht mit ihr sprechen. Ihr habt ja nicht irgendwo eine andere verbalisierte Sprache, sondern da läuft ganz viel mit Anlangen. Als ich sie begrüsse, hat sie mir einen Hals gelangt, sie hat mich geschmückt. Also es sind andere Sinne, die Kommunikation, der Austausch mit der Monika ermöglichen. Wenn ich jetzt Monika frage und geschätzte Hörerinnen und Hörer, wir hören Monika, das sind Laute, die sie von sich gibt. Könnt ihr die Laute allenfalls auch interpretieren?
Das ist schwierig. Es gibt sicher Laute, die man interpretieren kann, wo man drin interpretiert oder beobachtet, dass sie Freude hat. Oder sie ist fragend, wenn sie kommt mit den Händen und zum Beispiel am Hals bleibt oder beim Maul bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass sie auf eine Antwort wartet und dass man mal nachfragt, was möchtest, von was redest du, was möchtest du mitteilen. Und Monika ist sehr, sehr kommunikativ. Also sie ist, wenn sie jemanden in der Nähe hat, eigentlich nonstop am Kommunizieren.
Ich sehe da, Christina, du bist mit ihr jetzt am Kommunizieren. Kannst du uns sagen, was sie jetzt sagt?
Genau, also sie fragt sehr viel danach, was die nächsten Tage läuft, wer arbeitet auf der Wohngruppe, wann sie nach Hause fährt zu ihrer Mutter. Also wenn sie zum Beispiel hier an ihrer Wange entlang streicht, zählt sie die Tage. Sie redet von ganz vielen Tagen später. Genau. Und zu den Lauten kann ich ja vielleicht noch hinzufügen, Monika hat angeborene Taubblindheit, aber sie hat einen Hörrest.
Sie hört noch ganz bitzli.
Nicht Lautsprachverständnis und sie hat Hörgeräte, mit denen sie dann also so ganz laute Musik zum Beispiel hört. Und sie machen immer einen Hörservice, wo sie dann die Hörgeräte anpassen, auch festgestellt, wenn sie die Hörgeräte anhat, dann in dieser 1-zu-1-Situation, dass sie die Variation von den Lauten, die sie macht, teilweise auch stimmlaglich dann anpasst an die andere Person. Also dass wie so ein Dialog mit Lauten entsteht teilweise.
Monika sitzt in der Mitte zwischen der Sarah und der Christina und probiert immer, mit euch in Kontakt zu kommen. Könnt ihr vielleicht der Hörerschaft ein Stück weit mitbringen, weil ihr Erfahrungen mit Begleiten oder in der Bewältigung von den Tagesalltagsanforderungen, wie müssen wir uns da vorstellen, wenn jemand nicht hört, nicht sieht und nicht reden kann, wie so ein Alltag aussieht?
Ja, viele Klienten, Klientinnen, die bei uns dann leben und an Monika, sie haben Strukturen, kennen häufig auch ihre Strukturen in- und auswendig. Die wissen, am Morgen ist aufstehen, es ist duschen, es ist das Morgenessen, sie gehen arbeiten, dann ist Mittagessen. Ah. Monika gebärdet zum Beispiel auch viel Turnen. Das ist Physiotherapie. Wir haben den Nösel-Raum, die Gebärde nutzt sie auch oft. Oder gerade eben, wie Christina vorher gesagt hat, der Hörservice. Tut sie auch viel einbeziehen und fragt danach eben Mama und ich weiss gar nicht, ob sie eine Strukturwand hat. Ja, hat sie.
Eine Wochenstruktur, ja.
Eine Strukturwand, wo die ganze Woche, wo sie die Informationen kann, anhand von Bezugsobjekten.
Also sie kann das ertasten.
Sie kann das ertasten, genau. Es läuft bei ihrer, über den taktilen Sinn, über ihre Hände, über das in die Hand nehmen, erfahren können mit den Händen. Und auch zum Beispiel, wie, welche Personen das arbeiten. Also wir haben alle ein Personenzeichen. Das ist ein Armband, das wir am rechten Handgelenk haben, wo unser taktile Name ist, damit sie uns können ertasten und wissen, wer mit ihnen arbeitet. Und dann ist zum Beispiel dann auch an diesen Strukturwänden aufgehängt, heute Morgen arbeitet Christina und Sarah. Und dann hängen dort unsere Personenzeichen.
Ich sehe, hier auf dem Tisch hat es so einen Ring mit verschiedenen Bändern. Könnt ihr mal etwas sagen zu diesen Bändern? Ist das ein Teil, den Monika braucht, um sich äußern, um etwas an euch darlegen, auch etwas in Informationen näher zu bringen? Was sind die Bänder?
Die Bänder sind eben die Personenzeichen. Das ist der taktile Name von unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und das Eisen, das Runde, das so aus Draht Eisen ist, ist das Bezugsobjekt für Sitzung. Das heisst, man kann das aufmachen, man kann alle die Personenzeichen drin tun, die an der Sitzung teilnehmen, das zumachen und dann kann man das mitnehmen. Plus hängen jetzt zum Beispiel die Ringe dann auch bei den Sitzungszimmern in den Tannen, hängen die dort und dann kann man dort auch wieder ertasten, das ist ein Sitzungszimmer.
Okay, und Monika weiss jetzt, an dem Ring sind 3 Bänder.
Genau.
Und ein Band ist für dich, Sarah.
Ja.
Ein Band ist für Christina und ein Band ist für mich.
Genau.
Das ist der Band.
Das Schwarze ist deins.
Schwarze. Monika kann ja nicht unterscheiden, schwarz-weiß.
Genau.
Aber sie kann es erfühlen.
Sie kann es erfühlen. Und es ist jetzt so, dass Christina und ich auch unser Personenzeichen anhaben. Das heisst, sie kann das miteinander verknüpfen. Wenn sie mein Personenzeichen kennt und das, was Christina kennt, sie sicher, dass wenn das bei ihrer Strukturwand auch hängt, dann weiss sie heute ist mit der Christina und wenn es dann noch in dem Sitzungsbezugsobjekt drin ist, dann weiss sie auch, es geht da irgendwie um Reden. Genau. Also Christina, ihr Personenzeichen ist Kunststoff.
Ein Gummiring.
Ein Gummiring. Und ich habe etwas aus Stoff. Plus habe ich noch einen Druckknopf, der auch taktil interessant ist. Und die Klienten, Klientinnen ertasten sogar tatsächlich eher den Druckknopf, als jetzt, dass es aus Stoff ist.
Also sie können ertasten, was für ein Mensch jetzt mir gegenüber ist, mit wem man sich den Tag verbringt, mit dem man sich Besprechung hat, mit dem, was ich die Tagesstruktur esse.
Genau.
Ihr nehmt uns ja mit in eine Welt, die nicht bekannt ist. Mhm. Also ich weiss, wenn ich vor Jahren habe ich mal ein Praktikum mit den Tannen gemacht und ich bin so fasziniert. Jetzt meine Frage noch an dich, Sarah. Darf man überhaupt da von Faszination reden?
Ich denke schon, die doppelte Sinnesbehinderung, wirklich das Hören und Sehen beeinträchtigt ist und das auch von Geburt auf. Und dann sehen, was unsere Klienten, Klientinnen doch lernen können, was für Fähigkeiten sie haben. Also ich persönlich finde, wir dürfen Faszination reden. Es fasziniert natürlich, es fasziniert ja schon auch das Zuschauen, wie wir kommunizieren und noch mehr fasziniert es auch und auch uns immer selber wieder im Alltag, wenn man wie plötzlich etwas verstehen. Wenn es einen Moment gibt, wo man vielleicht wochenlang Monika macht irgendeine Geste, eine Bewegung und wir verstehen es nicht. Und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man einen versteht, dann fasziniert es ja auch uns, die täglich dort arbeiten.
Ja. Ja. Wo wir geredet haben oder wo ich gesagt habe, komm Sarah, komm mal zu mir am Podcast. Wir haben ja einfach abgemacht, wäre toll, wenn du jemanden mitbringen könntest. ist Monika gefragt worden, würdest du gerne mitkommen? Und wie haben sie gefragt?
Das hat die Gruppenleitung dann eingefädelt, aber sie ist sicher gut informiert worden. Sie hat die Personenzeichen, also eben die taktilen Namen von mir und der Christina bekommen und auch für neuer Mann, also für dich, dass sie uns Zugsobjekt für Sitzung, dass sie wie weiss, wir gehen an einen Ort, wo man redet. Und sie ist auch informiert worden, dass sie mit dem Auto fahren. Und das ist sie, ja, an ihrer Struktur. Und sie zeigt Freude, wenn sie einen Ausflug machen kann. Und das ist dann wie auch eine Art zu fragen. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen zufügen, Christina.
Sie kann ganz klar äußern, wenn sie etwas nicht möchte, dann sagt sie, es ist fertig. Und dann bewegt sie sich auch keinen Schritt weiter.
Also sie macht da Zeichen. Oder
genau,
sie hält die Hände auseinander.
Sie wird die Gebärde fertig benutzen. Sie würde aber auch körperliche Abwehr zeigen, wenn man sie dann schon die Jacke anziehen, Schuhe anziehen. Dann würde sie die Schuhe vielleicht gerade wieder ausziehen und wegbefördern.
Jetzt habe ich gehört, ich bin neuer Mann. Wenn ich jetzt ihr würde gerne sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Kann man da ihr jetzt in dem Moment sagen oder braucht da eine Vorbereitung, dass sie da versteht?
Mull, das kann man ihr sagen. Sie hat sich ja vorhin in der Tür begrüßt. Da haben wir ja vom neuen Mann geredet. Und jetzt kann ich ihr wie sagen, du, der neue Mann, der hat Freude, dass du heute gekommen bist nach hier. Und das versteht sie. Aber ob sie darauf eingehen möchte, ist was anderes.
Das ist etwas anderes. Also sie hat jetzt verstanden, du hast ihre Hände genommen und hast wie eine Gebärdensprache gemacht, dass der neue Mann, ich, wahnsinnig gefreut hat, dass sie da ist. Aber wir haben noch keine Reaktion von ihr. Also es ist ihr überlassen, ob sie auf das reagiert. Und das würde ja auch heissen, ihr müsst immer wieder interpretieren, was heisst das im Alltag? Hat jemand Freude? Ist er selbstbestimmt da drin? Ist etwas zu kalt? Ist etwas zu heiss? Also da geht es ja um ganz ursprüngliche Sachen.
Ja, also ich würde jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt sagen, dass sie nicht reagiert hat, weil sie hat einen kurzen Moment innegehalten. Und sie hat aktiv zugelassen, wo Christina mit ihr kommuniziert hat und ihr das gesagt hat. Und ich bin sicher, dass sie darüber nachdenkt. Das ist eine Interpretation von mir.
Ja.
Und eben das ganz kurze Innehalten, das Gesicht so ein bisschen schräg machen, habe ich jetzt das Gefühl gehabt, sie denkt nach, was hat mir da jetzt Christina gesagt?
Okay.
Und dann braucht es eventuell auch ein bisschen länger, bis sie nachher das verarbeiten kann und verstehen kann, was ihr denn jetzt da gesagt worden ist.
Wir sind mitten im Thema. Ich probiere mal noch mal schnell so das Fenster aufzutun. Sarah, du hast Sozialpädagogik studiert. Und ich sehe jetzt, dass Monika unglaublich viel Körpernähe braucht. Oder? Das ist ein Teil der Kommunikation. Also
genau.
Ich habe jetzt gerade vorne gesehen, das ist Körperkontakt, Gesicht zu Gesicht. Gehört das zu dieser Form von Profession, wie man mit diesen Menschen zusammenarbeitet. Also da ist die körperliche Nähe ein Bestandteil von dem, was du im Alltag machst.
Ja, das ist so. Wir leben den körperlich-taktilen Ansatz. Wir gehen davon aus, in der Taubblindenpädagogik, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen müssen am Körper erfahren und können lernen, was sie erleben und auch dann erst irgendwann eine Gebärde dazu Sinn macht. Wir können nicht einfach mit einer Gebärde kommen und dann denken, ja, wenn ich es jetzt 100-mal gemacht habe, dann weiss ich es, sondern es braucht dann auch immer eine Aktivität dazu und durch das, dass sie nicht hört und sieht, ist sie auch darauf angewiesen, dass sie mich berühren kann, dass sie mich holen kann für eine Interaktion oder für eine Kommunikation. Und ja, das funktioniert über den körperlich-taktilen Ansatz.
Du hast vorhin gesagt, ich interpretiere ein Stück, wie sie jetzt auf das reagiert hat. Und das ist ja immer so ein bisschen Gefahr, wenn es um eine geführte Kommunikation geht. Wie stark denn die Interpretation auch bei dir ist. Kannst du noch etwas sagen, wo und in welcher Form du die Interpretation so schärfen, dass sie so nahe wie möglich jetzt bei der Monika ist und nicht bei dir?
Ich denke, Kommunikation mit allen unseren Klienten und Klientinnen ist sehr, sehr individuell. Also es gibt auch nicht ein Grundrezept. Wir kommunizieren mit der Monika anders als mit allen anderen Klienten, Klientinnen. Und man lernt sie ja kennen. Also, und ich kenne Monika nicht so gut, nur vom Arbeitsbereich. Also ich habe, wo ich noch auf der Wohngruppe gearbeitet habe, dort eben auf der Wohngruppe gearbeitet, wo sie dann ist gekommen, ins Atelier. Und man tauscht natürlich auch aus und man fragt nach. Es gibt auch Übergaben. Also wir lernen den Klienten so kennen. Also, wie war der Morgen? Gewesen? Ja, ist gut gewesen. Sie hat zufrieden gewirkt. Dann kann man das auch so ein bisschen dort einordnen und dann interpretieren. Aber das ist schon so, dass wir viel beobachten müssen und dann unsere Schlüsse daraus ziehen tun.
Gibt es in da Ihnen auch ein Risiko oder Gefahrquelle, wo du als professionelle Sozialpädagogin sagst, da muss ich wirklich darauf achten, oder? Dass ich nicht aufgrund von meiner Interpretation eher etwas zuschreibe, wo vielleicht jetzt Monika gar nicht will. Sie stampft jetzt gerade auf den Boden. Reagiert sie jetzt aufs Umfeld oder reagiert sie auf Christina, die mit ihr in der Kommunikation ist?
Ich denke, also sie ist gerade sehr konzentriert am Zuhören. Man sieht auch, Christina ist unter den Händen von der Monika zum Gebärden. Sie ist am taktil Gebärden und Monika hört wirklich zu. Sie hört mit ihren Händen. Und es kann gut sein, dass also alle Bewegungen, Geräusche, eben Stampfen, irgendwo mit dem, was sie gerade am Reden ist,
ja, natürlich. Ja. Kannst du uns vielleicht ganz kurz, Christina, was ist gerade das Thema gewesen?
Genau, also das Thema ist jetzt gerade gewesen, was jetzt passiert. Also sie ist jetzt gerade bei erstens, zweitens, drittens. Und vorhin hat sie mal noch gesagt Kuchen, weil sie weiß, wir werden nachher dann noch Kuchen essen. Kuchen einkaufen und dann möchte sie natürlich wissen, wann das soweit ist. Weil eine Zeitvorstellung ist ja schwierig für jemanden, der nicht sieht und nicht hört und keine Uhr hat. Und wie lange dauert denn das Reden noch in dem Sinne?
Ja.
Genau. Und dann habe ich ihr aufgezählt, was heute noch so passiert, dass wir jetzt noch viel reden und dann als zweites den Kuchen kaufen und dann nach Hause fahren und dann am Abend sie mit den Betreuern von der Wohngruppe schauen kann, was sie noch machen möchte. Sie hat auch mal gesagt, sie möchte noch in den Snuselraum gehen.
Ja, der ist zweimal gefallen, der Snuselraum. Ja. Sagt doch noch etwas, was ist da? Weil da kennen nicht viele, also kennen nicht mal Fachleute, die nicht in dem Bereich sind. Was ist ein Snuselraum?
Das ist ein Raum, also wir haben in der Tanne einen Snuselraum. Dort können Klienten mit allen ihren Sinnen Erfahrungen sammeln. Also es hat ein grosses Wasserbett, das auch geheizt ist, wo sie drauf liegen können. Es hat ein Bällchenbad. Es hat so einen Spiegelkasten, wo also gerade auch Klienten, die noch sehen, reingehen und dann sehen sie sich da so hundertfach. Es hat Leuchtsäulen, die blubbern und so können sie mit allen ihren Sinnen Erfahrungen sammeln. Ja.
Es hat ganz verschiedene Sachen, die dort drin sind. Wenn die Menschen, die taubblind sind, in einem solchen Raum sind, wo können auch die anderen sind, als nur hören und sehen, angeregt werden. Was macht Monika am liebsten im Snuselraum? Also da kann man mir vorstellen, es gibt gewisse Orte, wo sie am allerliebsten ist.
Also was ich noch weiß von der Zeit, wo ich mit ihr auf der Wohngruppe war, da war sie sehr gerne im Bällebad mit den Hörgeräten auch. Und dann eben, wie sie jetzt hier im Stuhl sitzt und die Schaukelbewegungen macht und das Lautieren, dann auch im Bällebad, halt unter den ganzen Bällen. Oder auf dem Wasserbett und dort kann man auch Musik einschalten, dass die Vibrationen spürbar sind auf dem Wasserbett.
Sie hört nicht Musik, sondern sie spürt Musik.
Genau.
Okay. Probier so nochmal so einen Sprung zu machen. Eins von den ganz grossen Themen ist ja, wie man mit Menschen, die Behinderung haben oder Krankheit haben, mit denen Alltag gestaltet, mit denen auch Lebensmittelpunkte zur Verfügung gestellt, Selbstbestimmung. Wie könnt ihr die Selbstbestimmung von der Monika einfach so gut wie möglich aufrechterhalten? Was sind eure Überlegungen? Was ist euer Vorgehen?
Es ist sicher, ihren Wünschen folgen, ihre Bedürfnisse auch zu erkennen, darauf eingehen, verhandeln. Es ist ja auch bei der Monika nicht immer alles möglich. Das ist eine Realität. aber dort ihnen auch immer Wege aufzeigen, was der nächste Schritt kann sein kann oder dass man das auch später noch kann. Und wir haben auch gerade in der Tanne rund um die Förderung tun wir auch Klienten versuchen abzuholen, in welchem Bereich sie, in welchem Lebensbereich sie im nächsten Jahr gerne möchten, ein Ziel haben. Und das versuchen wir dann auf verschiedenste Weise, sehr individuell bei jedem Klient abgestimmt, abzuholen, ihre Stimme abzuholen, dass sie ein Ziel verfolgen können, eine Aktivität lernen oder auch etwas aufrechterhalten, beibehalten, weitermachen, etwas, wo sie wissen, das habe ich immer gerne gemacht, zum Beispiel Schwimmen. Und wenn sie das können äußern, dass man dann dort ein Ziel setzt.
Ja, ja. Monika, langt jetzt dir immer ans Maul? Willst du überprüfen, wie lange jetzt da Rede noch geht? Oder überprüft sie, ob du noch da bist?
Das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich bin gerade nicht in der Lage, mit ihr wirklich zu kommunizieren. Weil ich
mich wir jetzt auf miteinander,
das Gespräch konzentrieren. Genau. Ja, sie scheint jetzt wirklich sehr interessiert an mir, ganz grundsätzlich heute. Das ist sehr interessant, dass sie so aktiv ist. Und sie will hören, also sie will mit mir kommunizieren.
Ja, sie will auch mit überkommen, was jetzt da passiert, wo sie da drin ist.
Genau.
Wie könnte ich jetzt als fremder Mann sie in das Gespräch einbeziehen? Wie könnte ich da sie mehr ein Teil jetzt von dem Podcast? Oder ist da schon das Höchste der Gefühle, dass sie mit euch über ihr Empfinden kommuniziert?
Wir könnten schon versuchen, sie etwas zu fragen, oder? Aber das ist wie, was Christina vorher gesagt hat, wo sie ihre gebärdet hat, dass du, Stefan, Freude hast, dass sie heute da ist, dass sie da hergekommen ist. Ob sie nachher darauf eingeht, ich könnte sicher mal versuchen, sie zu fragen, Was isst du gern oder was machst du gern für Aktivitäten? Oder das äußert sie natürlich auch immer wieder sowieso durch das, dass sie gewisse Aktivitäten gebärdet und dass wir dann interpretieren, dass es ein Wunsch ist, dass sie das noch möchte machen.
Ja. Darf ich mal fragen, von dem Kommunikationsverständnis her, arbeitet ihr ganz viel mit Ja und Nein? Also kommen ganz viele geschlossene Fragen? Oder gibt es auch offene Fragen, wo Monika mit ihrer Form von Kommunikation auch etwas erklären oder etwas erweitert beantworten?
Also es ist häufig so, dass wir gebärdet, was möchtest du jetzt? Häufig braucht es dann aber schon, damit sie etwas wählen können, dann doch auch noch die Bezugsobjekte. Also das sind Objekte, wo eine gewisse Aktivität beschreiben. Und dass sie so dann auch wählen kann. Und es ist natürlich immer so, sie können immer nur so viel wählen, wie wir zur Verfügung stellen. Oder wie sie auch zur Verfügung überkommen, zum neu lernen. Also wenn ich eine neue Aktivität einführen will, dann muss ich ihr das ja zuerst viele, viele Mal anbieten. Und ihr das Bezugsobjekt oder die Gebärde, die dazugehört, und im besten Fall gerade beides natürlich, anbieten, dass sie irgendwann die Verbindung machen kann.
Er nimmt ja auch immer wieder so Dimensionen und Inhalte auf, die völlig fremd sind, oder? Schaffen die in den Tannen auch eine Welt, wo sich jetzt die Menschen mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Lebensformen auch wohlfühlt? Also schaffen die eine neue Welt?
Ich denke, wir müssen tatsächlich eine taktile Welt schaffen. Und sie müssen sich können auch können in den Tannen können frei bewegen, so gut wie möglich, also die mobil sind. Ja, also die Welt versuchen wir ihnen zu erschaffen, also auch im Arbeitsbereich. Oder? Sie brauchen zum Beispiel Hilfsmittel häufig, damit sie eine Arbeit ausführen können. Und das tut man erfinden.
Ja, also Begleitung von der Monika heisst immer auch, ihres Umfeld mitdenken.
Ja, auf jeden Fall.
Also da gehöre ich daraus raus. Ja. Also, wie sieht die Infrastruktur aus? Wie sehen die Hilfsmittel aus? Und wie sieht denn ein Alltag von der Monika aus? Also, was macht sie denn den ganzen Tag?
Also
vieles ja durch die Tagesstruktur der Institutionen schon gegeben. Unter der Woche gibt es ja die Tagesstätte, die sie besucht, wo sie arbeiten geht am Vormittag und zweimal die Woche auch am Nachmittag. Aber ganz generell, morgens mit dem Aufstehen geht es ja schon los, dann hat es natürlich Körperpflege, wo sie Assistenz bekommt, wie viel sie halt braucht. Das ist auch tagesformabhängig. Wie selbstständig sie sein kann oder sein möchte, natürlich. Und dann das Frühstück ist auf der Wohngruppe meist individuell, je nachdem, wann sie aufstehen. Also es kann sein, dass sie mit ihren Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen am Tisch zusammen frühstückt. Es kann aber auch sein, dass sie mit einer Betreuungsperson dann mal alleine am Frühstückstisch sitzt. Und dann geht sie zur Arbeit. Am Mittag gibt es Mittagessen auf der Wohngruppe, wo alle zusammen essen. Und dann am Nachmittag, wenn Tagesstätte ist, geht sie nochmal arbeiten. Und sonst hat sie sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, sich auszusuchen, was sie machen möchte. Zum Beispiel äußert sie ja viel, dass sie in den Snuselraum möchte oder in die Turnhalle, dass ihr das auch ermöglicht wird. Oder einen Ausflug machen, zusammen ins Café gehen und da einen Kuchen essen.
Also es
all die Sachen, die sie gerne macht.
Also Ernährung hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Oder wenn ich jetzt Kuchen esse und Mahlzeiten reinnehme, also das ist auch sehr ein sinnlicher Teil, der nicht abhängig ist vom Hören und vom Sprechen und vom Sehen. Also Ernährung, ein ganz wichtiger Teil.
Ja, denke ich sehr. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Sinn, das Riechen und Schmecken, wo dazu kommt. Und wenn sie dann noch von Hand essen können, dann haben sie auch noch das Taktile drin und es ist auch etwas Soziales. Also so wie Christina gesagt hat, wir haben ein öffentliches Kaffee, man kann dort einen Kuchen nehmen, man trifft dann vielleicht auch noch andere Klienten oder andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die nicht von der Wohngruppe sind, die auch noch in Interaktion gehen und es ist dann auch etwas sehr Soziales natürlich, dass sie Möglichkeiten hat, Kontakt zu haben. Ja.
Jetzt hast du, Christina, hast du es vorhin erzählt, so von dem Tagesablauf. Ich höre daraus aus eine hohe Form von Normalität. Also ich gehe arbeiten, es gibt Mittag und es ist auch da innen ein gewisser Zeitstrahl, der in einer hohen Form von Normalität ist. Jetzt Arbeit. Darf ich mal fragen, wie sieht denn die Arbeit aus?
Also Monika arbeitet im Tonatelier. Wir haben 9 Wohngruppen im Erwachsenenbereich und somit 9 verschiedene Ateliers. Und Monika ist eben im Tonatelier. Und sie tut Ton verkleinern, also Restenton, den man nicht mehr brauchen kann, der hart ist, tut sie verkleinern, damit man ihn nachher wieder zu Ton machen kann. Okay. Und das ist etwas sehr aktiv. Es ist so ein grosser Hammer, wo sie dann in die Kiste reinschlägt, reinhauen kann und den harten Ton wieder fein macht.
Und das, was sie macht, das Produkt, da kann man weiterverwerten. Also es hat eine Sinnhaftigkeit von dem, was Monika macht.
Ja, genau.
Wenn ich jetzt gerne wissen, also kann man fragen, ob sie gerne arbeiten.
Christina, kannst du sie mal fragen?
Ja, ich kann das auf jeden Fall versuchen. Aber zuerst muss ich ihr Thema abschließen, sonst ist sie...
Wo ist sie gerade da, Monika?
Sie redet vom Lager. Sie hat nämlich jetzt gerade mal gesagt, morgen Abend hat sie nach Schifffahren gefragt. Und jetzt hat sie gerade die Rucksackgebärde gemacht, was für sie für das Lager steht. Ich möchte.
Also Christina übersetzt jetzt die Frage.
Also sie hat jetzt keine Antwort auf die Frage gegeben, sondern redet bei einem anderen Thema weiter.
Über
das Turnen.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück und vielleicht gibt es ja dann noch eine Antwort, ob sie gerne arbeiten. Wenn ich auch jetzt so erlebe, oder wie dynamisch das da ist. Jetzt, ihr seid wahnsinnig nahe bei der Monika. Ist da eine Voraussetzung ganz nahe? Also auch können da drin den Mensch Monika auch zu erfahren, auf einer anderen Ebene, also auf der Kommunikationsebene vom Hören und vom Sehen und vom Sprechen?
Ja, es ist sicher so, dass Monika darauf angewiesen ist, dass sie den Kontakt kann haben und dass sie in der Art, wie sie kann kommunizieren und tut kommunizieren, auch dort abgeholt wird. Es ist aber selbstverständlich schon so, dass auch wir Fachpersonen dürfen Grenzen haben. Es gibt Leute, die lassen sich nicht gerne ins Gesicht langen. Und dann bedeutet das auch wieder, mit der Monika zu verhandeln, wie denn anders? Wie kommen wir denn jetzt in Interaktion, in Kommunikation, wenn ich nicht ständig deine Hand auf meinem Maul habe? Obwohl ich persönlich schon finde, dass das ist ihre Art zu kommunizieren, ihre Art Kontakt aufzunehmen. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich auch sagen darf, das ist mir zu nahe.
Ja, ja. Also deine Interpretation von Nähe und von deinen Grenzen ist für Monika genauso wichtig wie es Suelo. Darf ich mal fragen, ist das Thema Abhängigkeit für euch ein fachliches Thema? Also wie abhängig sind die Menschen, die ihr begleitet im Alltag, die ihr betreut, die ihr auch ermöglicht? Und jetzt gerade bei der Monika, oder? Also sie kann ohne euch ja gar nicht das erleben, was sie jetzt erlebt. Also eine hohe Form von Abhängigkeit.
Ja, das ist sicher ein Stück weit so, dass sie abhängig ist davon und auch abhängig davon ist, wie viel wir in das investieren, in die Beziehung, in den professionellen Aufbau von dieser Beziehung. Und es ist natürlich so, dass alle Menschen mit angeborener Hörsehbehinderung Herausforderungen haben in der Kommunikation, in der Mobilität und in der Orientierung. Und sie sind fest damit herausgefordert, dass sie zu Informationen kommen. Also, das sind so wie die drei Punkte, wo sowieso bei angeborener Hörsehbehinderung oder auch bei erworbener Hörsehbehinderung, die drei Bereiche sind immer betroffen. Und ich finde schon, das deutet automatisch darauf hin, dass sie ein Stück weit abhängig sind. Und sie sind auch abhängig davon, dass sie kompetente Kommunikationspartner, Partnerinnen haben, die sich eben genau auf das einlösen, ihnen die Mobilität ermöglichen, die ihnen Informationen in jeglicher Art versuchen zur Verfügung zu stellen. Ich denke schon, das ist sehr fest eine Haltung auch von uns Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Tannen, das muss wie selbstverständlich sein.
Ja. Ich stelle mir einfach vor, wenn es mir nicht gut geht. Egal wie was, körperlich oder ich fühle mich nicht wohl, ich kann das sagen, ich kann es formulieren. Oder? Und wie macht Monika das? Also wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie Schmerzen hat, wenn sie nicht zufrieden ist, wenn es um ganz elementare Sachen geht, nur schon Hunger oder Durst.
Also bei Hunger oder Durst, das kann sie durchaus äußern. Sie hat auch vorhin mal vom Trinken geredet und ich habe ihr das Wasser angeboten. Also das kann sie äußern. Und sie versteht ja auch zum Beispiel Gebärden für Lachen, für traurig, für hässig. Die versteht sie. Es kommt wahrscheinlich ganz darauf an, wie traurig sie in dem Moment wäre. Wenn sie wenig traurig wäre, wäre sie vielleicht noch in der Lage, das auch mit Gebärden zu sagen. Und sonst ist es ganz viel einfach Ausdruck über den Körper, über Mimik, über Körperspannung. Bis hin natürlich irgendwann auch zu vielleicht selbstverletzendem Verhalten, weil man keine andere Ausdrucksmöglichkeit mehr findet.
Mhm. Jetzt habe ich sie so dreimal erlebt, wo sie sich auf den Kopf haut. Ist das jetzt eher ein Zeichen, jetzt muss etwas passieren, ich fühle mich unwohl? Oder ist es eine klassische Kommunikation, um da können jetzt an einem bestimmten Wunsch oder an einer bestimmten Erwartung oder Bedürfnis Ausdruck zu geben?
Also Monika hat auch jetzt gerade ja zum Beispiel ein recht hohes Energielevel. Sie ist gut gelaunt und sie hat viel Energie. Und das kann dann auch einfach bei ihr sein, dass sich das dadurch äußert, dass sie dann zum Beispiel mit der Hand mal gegen den Kopf schlägt. Oder wie sie auch jetzt im Stuhl die ganze Zeit vor und zurück wippt, dass sie wie die Energie los wird. Dass sie sich aber vielleicht auch den Reiz sucht, den Stimuli. Wenn ja das Hören und das Sehen wegfällt, dann ist man sehr bei seinem Körper und sich. Und was spüre ich an meinem Körper? Auch wenn ich zum Beispiel ja meine Hand an den Hals lege, dann vibriert es. Und sich dann so auch Informationen fürs Gehirn zu beschaffen.
Ja. Ich kann mir da denken, oder? Das ist eine Form von Grenzen verschieben hinsichtlich der Fremd- und auch Selbstverletzung. Erfahren ihr ja auch im Alltag jetzt von den Menschen, die bei euch leben, die dort leben, auch manchmal Gewalt gegenüber euch, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt, um sich zu äußern, um sich bemerkbar zu machen, um irgendetwas an euch weiterzugeben?
Ja, das gibt es. Aber ich würde sagen, es ist mehrheitlich eher gegen sich selber gerichtet. Also es ist, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie ob das statistisch jetzt wieder verheben, aber wir sagen, dass Klienten, Klientinnen in den Tannen eher selbstverletzendes Verhalten zeigen.
Als fremdverletzendes Verhalten,
ja.
Okay. Ja, es kommen tausend Fragen, oder? Da draus raus. Monika kommt gerade zu mir.
Ja.
Ja.
Sie hat nach dir gefragt.
Ja, okay.
Ich glaub, ja, dann gehen wir doch mal schauen, okay, wo du geblieben bist.
Okay. Jetzt fängt sie mir gerade den Hals.
Geil. Sie spricht viel über dich und Tanne. Ha!
Die andere Frau, die ist da drüben. Da müssen wir wieder in diese Richtung umdrehen.
Nehmen hat eine Bedeutung für Monika.
Ja, also wir haben nicht nur Personenzeichen, sondern wir haben auch Personengebärden, wo jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der Klientin identisch zu dem Personenzeichen, das ich schon erklärt habe, auch die Gebärde hat.
Ja. Sarah, du hast Sozialpädagogik studiert. Wie kommst du in die Tanne?
Du hast von Faszination geredet am Anfang des Podcasts und ich bin eingestiegen in der Kinder- und Jugendarbeit, habe im Heim gearbeitet und habe mich dann entschieden, dass ich einen Wechsel brauche und dann eine Zeit lang in Winterthur in einer Stiftung gearbeitet und dann habe ich immer wieder gesehen, die Tanne, das hat mich einfach fasziniert, tatsächlich. Und dann habe ich mich dort beworben und bin dort eingestiegen und habe zuerst, also habe 5 Jahre auf einer Wohngruppe gearbeitet. Ja. Genau. Im direkten Kontakt mit Klienten, Klientinnen.
Ja. Wenn man so jetzt dich fragt, was dein Arbeitsleben ausmacht, und dann noch nicht Monika gesehen, was macht es denn so faszinierend?
Kommunikation und die Interaktionen mit den Klienten, Klientinnen, das ist das, was fasziniert. Und wenn man wie merkt, wir können miteinander reden und wir verstehen einander und wir wissen jetzt beide, wir sind jetzt da, das macht viel. Aber ich arbeite ja nicht mehr so direkt
im Alltag,
ja, sondern nur noch sehr, sehr wenig direkt mit den Klienten, Klientinnen.
Was ist denn dein Job, wenn du nicht mehr so jetzt mit der Monika Alltagbewältigung machst oder auch etwas ermöglichst oder Freizeit und was ist denn dein Job?
Also wir sind der interne Fachbereich Ressort Hörsehbehinderungspädagogik und wir bieten intern Beratung und Unterstützung an, rund um Kommunikation und Interaktion mit den Klienten, Klientinnen. Da gehört eben alles rund um, wie können wir eine Stimme abholen, wo sie als nächstes ein Förderziel möchten, zu wie muss eine Strukturwand aufgebaut sein, was sind gute Bezugsobjekte. Und der zweite Fachbereich ist Sinneswahrnehmung. Und dort geht es ums Hören und ums Sehen, wo man unter anderem auch Abklärungen macht und natürlich aber auch Beratungen, wie zum Beispiel, wie gut muss ein Zimmer ausgeleuchtet sein, wenn noch ein Sehrest vorhanden ist. Was braucht es für Kontrast von Tischset und Teller, damit sie möglichst selbstständig können essen können. Und das ist so unser Alltag. Und dann gestalten wir noch ganz, ganz viel anders rundherum. Über Fachartikel schreiben, zu Signalethik.
Und ein Stück weit auch das Thema nach Hause tragen.
Genau. Es sind so die Themenhüter für das fachliche Wissen. Wir sind auch in der internen Schulung, die wir haben, die für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort dann startet, obligatorisch ist, sind wir fest verankert mit mehreren Modulen. Ja.
Ich mag mich noch erinnern, als ich vor zig Jahren dort ein Praktikum gemacht habe, da hat es noch das Alphabet G. Arbeitet ihr mit dem auch? Also, wo man in die Handfläche reintippt, bestimmte Zeichen, bestimmte Druck, ich glaube, Lorme.
Lorme. Genau. Also, es ist ein Alphabet, tatsächlich Lorme. Also, jeder Buchstabe vom Alphabet hat auf der Hand eine Berührung oder auch eine Bewegung. Das bedeutet aber, also, wenn man von einem Alphabet redet, bedeutet das, dass der Klient, Klientin ein Verständnis von, was ist ein Buchstabe, was ist ein Wort, was ist ein Satz, was ist Sprache, muss haben. Und das ist vor allem verbreitet bei Menschen mit erworbener Taubblindheit. Und wir sind das Kompetenzzentrum für angeborene Hörsehbehinderung.
Also, Monika ist 34 Jahre alt. Du hast sie begleitet, Christina. Du bist Bezugsperson. Wie lange hast du sie begleitet?
4,5 Jahre etwa.
Ja. Und wenn du jetzt würdest sagen, in diesen 4,5 Jahren, was ist die grösste Herausforderung, was war die grösste Frage so in der Lebensgestaltung mit der Monika?
Die grösste Freude ist eigentlich gewesen, dass Monika wirklich eine Frau von sehr starkem Charakter ist, die einsteht für ihre Interessen und für das, was sie gerade möchte oder eben auch nicht möchte. Und es war dann wirklich jeden Tag eine Herausforderung, wieder das auszuhandeln mit ihr. Oder ich möchte ja auch etwas oder ich möchte auch, dass sie zur Arbeit geht. Vielleicht möchte sie nicht gehen. Wie kommen wir zu einem Kompromiss? Und das jeden Tag aufs Neue und dadurch ist es eigentlich nie langweilig geworden.
Ja. Und die Herausforderung, also wenn so die Frau zuerst ist, freut mich natürlich, dass das zuerst gekommen ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, oder, dass es gerade auch herausfordernde Sequenzen gibt oder herausfordernde Situationen gibt, wo ganz, ganz viel auch mit der Situation von der Monika zu tun hat. Gibt es da Punkte, wo du unserer Hörerschaft sagen könntest, hey, das ist das, was mich auch immer wieder beschäftigt hat oder für mich immer wieder zentral war in der Alltagsgestaltung?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Vor allen Dingen herausfordernd finde ich wirklich, die Umwelt so zugänglich zu machen, dass sie verstehen kann und vor allen Dingen in den Momenten, wo es so wichtig wäre, wie zum Beispiel bei einem Arztbesuch, wo es ganz wichtig ist, dass man das Blut abnimmt, aber dann diese Barriere oder diese Hürde zu erklären, warum ist das so wichtig, das ist dann die Schwierigkeit. Es gibt ja Sachen, da sagt man, okay, das möchtest du nicht machen, dann lassen wir das einfach, das muss ja nicht zwingend sein, aber gerade so gesundheitliche Aspekte, die ja dann durchaus nötig sind und auch gemacht werden müssen. Wenn man dann da so ein bisschen hilflos ist, weil man kann es einfach nicht besser erklären.
Ja, da wäre so eine Frage gewesen, oder? Ermöglichung oder Fenstertüren aufmachen heisst ja auch zum Beispiel zum Coiffeur gehen, zum Arzt gehen, Gynäkolog, Zahnarzt. Wie passiert denn das? Also da kann ich mir jetzt vorstellen, auf der einen Seite hat es auch mit der Fürsorge zu tun, wo man ja auch verantwortlich ist für die Menschen. Und auf der anderen Seite, ja, wie macht man denn das?
Ist wie so vieles sehr individuell und auch natürlich sehr individuell, was sie erlebt haben, was für Biografie sie haben. Gerade auch, also Arzt, die einen bringt man eigentlich nicht zum Arzt. Mit anderen geht das gut. Die einen lieben es zum Coiffeur gehen. Monika zum Beispiel, sie hat auch heute schon Haarschneiden gebärdet. Sie findet das toll, Haarschneiden. Andere finden das nicht toll. Man schaut, was möglich ist. Im Normalfall versucht man mit einer super guten Kommunikation und Information, mit Bezugsobjekt, genug früh zu informieren. Dann auch eine enge Begleitung, häufig dann auch wirklich das Zweite von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die gute Beziehungen haben zu den Klienten und Klientinnen oder schon, also eine gute, im Sinne von langjährigen Beziehungen auch, die dann so Arztpsych zum Beispiel begleitet.
Ja, ja. Da drin kann ich mir auch vorstellen, es gibt ja immer so Verantwortung gegenüber der gesundheitlichen Integrität von der Monika und auf der anderen Seite, was ist überhaupt machbar? Gibt es da dann halt einfach Sachen, wo man sagt, die machen wir es halt nicht?
Ja, würde ich sagen, dass es das gibt, aber ich würde jetzt gar nicht das Beispiel nennen, aber
ich habe vielleicht ein Beispiel von unserer Kollegin aus dem Bereich Hören, die einen Hörservice begleitet. Zum Beispiel Monika hat ja Hörgeräte, aber einen Hörtest machen und feststellen, wie viel man noch hört. Dazu müsste man dann zum Beispiel so Kopfhörer aufsetzen. Und das ist etwas, was Monika bis jetzt nicht zulässt, wo sie wirklich schon über ein halbes Jahr dran arbeiten, immer wieder, wenn Hörservice ist, es anzubieten und anzubahnen. Und dann lässt sie ihn vielleicht mal 2 Sekunden auf und setzt ihn wieder ab. Und das geht jetzt über lange, lange Zeit. Aber da zwingen sie dann nicht zu, wenn sie es nicht möchte, ja, zum Beispiel.
Ja, ja. Also wir sehen ganz viel Alltägliches, oder, wofür es völlig automatisiert ist, selbstverständlich ist, ist jetzt für Monika auch ein Ausdruck von «Ich will das nicht». Die Autonomie, die lönderen. Und dann sagen wir, okay, dann verzichten wir halt jetzt genau auf die
Frage. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Wir kommen jetzt so zum Abschluss. Ein Teil, wo Menschen oder das Menschsein ausmacht, ist ja so eine Zukunftsperspektive. Oder? Also, dass man auf etwas anlebt und dass man auf etwas freut. Was ist denn da jetzt bei der Monika?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage und eine reine Interpretation, würde ich sagen. Ich denke, möglichst viel selber können machen und nicht beschnitten werden in genau dem, was man eben kann. Also, wenn ich gelernt habe, dass ich kann mir selber ein Bad einlassen kann und in die Badwanne hocken, dann das wirklich auch dürfen ausführen. Oder gelernt habe, ich kann selber Kaffee rauslassen bei dieser Kaffeemaschine mit Touchscreen. Schwierig, aber wir finden Möglichkeiten und sie dort innen dann nicht noch einschränken, ja, sondern das, was man fördert und was man mit ihnen lernt, dann auch wirklich zulassen und Perspektiven, denke schon auch Neues erleben, natürlich, auch Neues lernen, selbstständiger können sein. Und zum Beispiel, sie hat heute schon von Ferien geredet, von Lager. Da kann man unseren Klienten, Klientinnen teilweise sehr grosse Freude machen, wenn sie einfach auch mal an einen anderen Ort können, wenn sie mal ans Meer können und im Meer können baden, gehen schwimmen. Ja, ich denke so wie bei uns auch.
Also es gibt Punkte, wo perspektivisch sind, wo Freude auslösen, wie jetzt Lager oder jetzt in der Küche, wo es gibt.
Genau.
Da gibt es.
Da gibt es, ja.
Trotzdem noch so in Abschluss hineinkommen, was steht bei euch an? Was steht bei dir, Sarah, bei dir, Christina? Was steht in den Tannen? Was sind für Herausforderungen da, die jetzt gerade im Zusammenhang mit Menschen, die taubblind sind, die wirklich ihre eigene Kommunikation und ihre eigene Form von Lebensgestaltung haben, was sind eure Themen?
Also wir sind immer und immer und immer dran, möglichst gut zu sensibilisieren bei allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Tannen. Was es bedeutet, in den Tannen zu arbeiten, dass man sich auch muss einlassen muss, gerade Kommunikation, Interaktion und Sinneswahrnehmung, wo wir sagen, das sind so die zwei Kernbereiche, wo Klienten, Klientinnen sollen gefördert werden und dort wie immer dran sein, dass auch neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so das Basiswissen überkommen. Wir können daran arbeiten, dann sind wir auch dran, gerade vor allem auch im Kinderbereich, Kinder im Autismus-Spektrum auch zu begleiten, die können von der Taubblindenpädagogik und vom körperlichen taktilen Ansatz profitieren. Das ist auch so etwas, was fest beschäftigt. Was immer Thema ist eben was und wie können Klienten, Klientinnen im Erwachsenenbereich arbeiten. Also so auch die Arbeitsagogik und wo also die Sinnhaftigkeit dort drin und was kann man ihnen bieten. Ja, Freizeitgestaltung der Klienten, Klientinnen, ja, wo einfach sehr individuell muss gestaltet werden. Wir können selten einfach wirklich 5 oder 6 Klienten, Klientinnen, die auf der gleichen Wohngruppe sind, dazu begeistern, dass es jetzt total lässig ist, an Ziel zu spazieren. Und das, ja, auch die Begleitung in der Freizeit, die beschäftigt immer wieder. Was können wir, was müssen wir, was brauchen wir für Ressourcen für das?
Jetzt arbeitest du schon eine Weile in dieser Funktion und in dieser Institution. Was hat dich am meisten überrascht?
Mit wie vielen Klienten, Klientinnen, dass ich kann in Kontakt kommen, obwohl man 50 Mal verschieden muss können kommunizieren. Und es ist sicher auch eine Erfahrung, die irgendwann kommt, aber es ist möglich und das ist ja gut überraschend. Vielleicht sind wir eher wieder bei faszinierend als überraschend.
Ja, wir nehmen die Faszination mit. Ich finde, es ist nicht falsch und es ist nicht abwertend, sondern ich denke auch, Menschen dürfen faszinierend sein. Ich würde gerne Monika noch fragen, ob sie mich etwas fragen will, ob sie etwas sagen will, ob für sie noch etwas wichtig wäre.
Der Mann möchte sprechen. Möchtest du was sprechen oder fragen?
Kuchen.
Alles klar. Ich glaube, das ist genau das Schlusswort, das wir jetzt nicht noch ernst nehmen, sondern auch umsetzen. Liebe Monika, danke vielmals, dass du da gewesen bist. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und auch geehrt, dass du mir und die Hörerschaft teilnehmen lassen hast an dem, was du machst und was du erlebst. Sarah, danke vielmals.
Danke vielmals für die Einladung.
Den Einblick uns ermöglicht hast. Christina, danke vielmals und auch für die Begleitung von der Monika und die Übersetzung während dieser Zeit. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid.
Danke auch vielmals. Merci.
Danke vielmals.
Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «3 Tage».